Ich fahre mit sehr, sehr gutem Gewissen unseren Abhang, unsere Pisten hinunter. Wir nutzen Wasserkraft, wir nutzen Windkraft und also ebenfalls natürlich Sonnenstrom. Und das Ganze wird gemischt und wird dann zum Betrieb unserer Seilbahn- und Liftanlagen verwendet.
Deswegen sind diese ganzen Aussagen mit der Nachhaltigkeit meines Erachtens besserer Werbemaßnahmen und besserer Marketingmaßnahmen, aber nicht wirklich ernst gemeint, weil der hohe Energiebedarf in den Skigebieten selber, der bleibt ja.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute geht es bei uns darum, wie sehr der Wintersport dem Klima schadet. Ich bin Michael Scheppe, schönen guten Tag zusammen. Die Skisaison, sie ist noch in vollem Gange. 50 Millionen aktive Alpinskifahrer, die gibt es in Europa, hat die Sporthochschule Köln zumindest ermittelt. Das Ganze, das ist ein Milliardengeschäft. Doch es gibt eben auch kaum eine andere Branche, die so sehr unter den Folgen des Klimawandels leidet. Vielen Skigebieten schmilzt langsam aber sicher die Wirtschaftsgrundlage weg. Deshalb investieren die Betreiber immer mehr Geld in künstlich beschneite Pisten. Die aber brauchen viel Energie und Wasser. Unter Skifahrern wird deshalb die Skepsis immer größer. Kann man noch mit gutem Gewissen den weißen Abhang hinuntergleiten? Sind die Klimabemühungen der Skibetreiber wirklich nachhaltig oder ist das Ganze nur Marketing? Und was kann ich als Urlauber eigentlich tun, um das Skifahren möglichst natur- und klimaschonend zu gestalten? Besprechen möchte ich das heute mit zwei Gästen, die bei dem Thema nicht immer derselben Meinung sind. Einmal ist das der Alpenforscher Werner Betzing aus Bamberg. Los geht's aber heute in Österreich, und zwar im Salzburger Land. Die Schmittenhöhe mit ihren 2000 Metern, die bietet eine der schönsten Aussichten der Alpenrepublik. Und die Skilifte vor Ort, die werden von der Schmittenhöhebahn AG betrieben. Und ich bin jetzt mit dem Umweltbeauftragten des Unternehmens verbunden, das ist Hannes Meyer. Grüß Gott, Herr Meyer.
Guten Tag, Herr Schippe.
Herr Meyer, wie wichtig sind denn die paar Monate Winter für Ihre Jahresbilanz?
Der Winter ist für uns natürlich ganz, ganz maßgebend. Es ist zu sagen, wir machen zwar mittlerweile auch im Sommer sehr, sehr gute Geschäfte. Das ist auch traditionsbedingt so gegeben. Und man muss sagen, also in etwa werden wir ein Zwölftel des Jahresumsatzes unserer Beförderungsanlagen im Sommer machen und den Rest deckt der Winter ab. Das heißt also, der Winter ist für uns sehr, sehr maßgeblich und notwendig und wichtig.
Lassen Sie uns doch von der Wirtschaft zum Klima kommen. Sie sind sicherlich auch Skifahrer. Fahren Sie mit gutem Gewissen Ihren Abhang herunter?
Ich fahre mit sehr, sehr gutem Gewissen unseren Abhang, unsere Pisten hinunter. Warum? Da gibt es natürlich mehrere Gründe. Zum einen muss man sagen, wir sind in einer Vorreiterrolle. Die Schmittenhöhebahn war immer in einer Vorreiterrolle. Wir sind das älteste Seilbahnunternehmen im Land Salzburg. Wir feiern bald 100 Jahre Schmittenhöhebahn, aber wir sind auch ein Vorreiter in Denken hinsichtlich Nachhaltigkeit, Ökologie und was da dazugehört.
Was macht Sie denn nachhaltig? Ich meine, Sie haben eine große Photovoltaikanlage am Berg installiert, das kann man auch auf Ihrer Homepage nachlesen. Können Sie daraus Ihren kompletten Strom gewinnen?
Das können wir nicht. Wir sind aber da auch gestartet, sage ich jetzt mal, vor über 10 Jahren, dass wir speziell Photovoltaikanlagen auf unseren Gebäuden errichten und somit eigenen Strom erzeugen. Und beispielhaft kann ich sagen, eine Seilbahnanlage, die direkt von Zell am See auf den Berg führt, der City Express, der produziert in etwa 25% der benötigten elektrischen Energie selber. Also das ist sicherlich ein Vorzeigeprodukt, weil viele Flächen vorhanden sind. Das ist immer unser Ansinnen, dass wir nicht zusätzlich Landschaft beanspruchen für Photovoltaikanlagen. Wir haben genug Gebäude am Berg verteilt und haben darauf immer diese Photovoltaikanlagen installiert und positioniert.
Nun stehe ich jetzt hier im grauen und im verregneten Düsseldorf. Fällt bei Ihnen gerade Schnee?
Zurzeit fällt kein Schnee, aber das ist nichts komplett Außertürliches, wobei in der letzten Zeit also das Wetter sehr, sehr warm war. Wir haben uns aber sehr, sehr gut gerüstet auf den Winter. Wie jedes Jahr ist es notwendig, dass wir eine Grundbeschneiung durchführen. Grundbeschneiung ist ganz was Essentielles. Es ist einfach notwendig aufgrund dessen, dass auch viele Skifahrer kommen, dass man hier die Natur unterstützt und das Wasser sozusagen in einen Kreislauf schickt. Mhm. Es wird ja immer wieder behauptet, es wird Wasser verbraucht. Wir gehen hundertprozentig davon aus, wir verbrauchen kein Wasser, wir nützen oder gebrauchen es.
Aber es ist doch so, Herr Mayer, lassen Sie mich das einmal nachfragen. Schneekanonen, die braucht man ja für künstliche Beschneiung.
So ist
es. Brauchen die nicht sehr viel Wasser und sehr viel Energie? Das liest man zumindest immer wieder auf den Seiten der Umweltschützer.
Die brauchen sicherlich Wasser, aber sie gebrauchen es. Das Wasser schicken sie in einen Kreislauf. Mhm. Sie müssen sich das ja so vorstellen, es fällt Schnee wie natürlicher Schnee und im Frühjahr schmelzen diese Pisten genauso ab wie Naturschneepisten, vielleicht etwas später, aber das ganze Wasser kommt wieder zurück in diesen Kreislauf. Und die Energie, die wir generell nutzen, ist rein elektrische Energie, die uns grundsätzlich, sage ich jetzt immer, weniger Probleme bereitet hinsichtlich der Nachhaltigkeit, weil nämlich diese Energie, die wir verwenden, diese elektrische Energie, 100% Ökoenergie ist aus erneuerbaren Energieträgern.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.
Ich möchte noch einmal zurück zu dem Wasser, die ja eben, oder das Wasser, das für die Schneekanonen gebraucht wird. Nun gibt es Studien eben von Umweltschützern, die zeigen, dass einige Flüsse bis zu 70% weniger Wasser führen als eben vor der Einführung von Schneekanonen. Und im Winter, das wissen Sie auch, führen Flüsse ja weniger Wasser, als das im Sommer zum Beispiel der Fall ist. Das heißt, sie trocknen nicht ihre Umgebung aus mit der Nutzung der Schneekanonen.
Wir trocknen unsere Umgebung definitiv nicht aus. Wir haben im Grunde, sage ich jetzt einmal, mehrere Wasserspeicher oder Wasserspender zur Verfügung. Da gibt es zum einen das Wasser aus der Salzach. Der Salzach ist ein relativ, ja, ich sage jetzt einmal, für Pinzgau oder Salzburger Verhältnisse ein größerer Fluss, ist der Zubringer dann zum Inn weiter. Und der hat sehr, sehr viel Wasser von den ganzen Bergen, die umliegend sind. Und da nutzen wir natürlich nur einen Bruchteil, einen Promilleteil des Wassers, die der produziert oder liefert. Das andere Wasserspeicherdepot, das wir haben, das ist der Zellersee. Der Zellersee merkt im Prinzip sozusagen unsere Wasserentnahme eigentlich gar nicht, weil die Zuflüsse entsprechend viel, viel höher sind, als wir das Ganze nutzen. Und um das Ganze abzurunden und zu komplettieren, haben wir noch drei Speicherteiche am Berg installiert und gebaut, die praktisch ja, aber während der Hochwasserzeit gefüllt werden und dann während der Schneizeit entleert werden.
Ich habe eben geguckt, 8 Grad ist bei Ihnen, Sie haben es eben erzählt, es fällt im Moment nicht so viel Schnee. Wie viel Prozent Ihrer Flächen sind denn künstlich beschneit?
Also unsere Pisten sind alle zu 100% technisch beschneibar. Ich nutze gerne die Bezeichnung technischer Schnee und nicht unbedingt Kunstschnee. Warum? Weil wir brauchen zwar Energie, aber ansonsten gibt es Wasser und Luft und so produzieren wir unseren technischen Schnee und es ist keine Kunst mit vertreten, wie es teilweise auch in anderen Ländern gemacht wird, dass man den Grenztemperaturbereich heruntersetzt und mit künstlichen oder Beimengungen das Ganze vereinfacht und verbessert.
Sie sind ja das einzige Seilbahnunternehmen in Österreich, das mit dem europäischen EMAS-Gütesiegel ausgezeichnet ist. Das soll eben hohe Umweltstandards bezeugen. Und wenn man auf Ihrer Homepage guckt, da finden auch die Touristen dann das Wort ökologisches Pistenmanagement. Das haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Ich als Nicht-Skifahrer kann mir da nicht so viel drunter vorstellen, Herr Mayer. Vielleicht können Sie mir das kurz erklären. Was ist das und was hat die Umwelt davon?
Natürlich, gerne. Zum einen eine kleine Korrektur. Wir sind nicht das einzige Seilbahnunternehmen in Österreich, sondern wir sind europaweit. Es ist ja EMAS eine europäische Zertifizierung. Das einzige Seilbahnunternehmen europaweit, das nach diesem Standard zertifiziert ist. Wir sind aber auch nach ISO 14001 zertifiziert, wie doch mehrere Unternehmen zertifiziert sind. Und wenn man jetzt dieses Pistenmanagement anspricht, haben wir zum einen im Winter ein Pistenmanagement, aber ich glaube, das meinen Sie weniger. Interessanter vermutlich ist hier das Pistenmanagement während der Sommerzeit. Die Sommerzeit, sage ich jetzt einmal, ist ganz, ganz maßgebend. Wir haben hier zum Beispiel eine Studie erstellen lassen, 2019, über das Thema praktisch der Biodiversität von Skipisten auf der Schmittenhöhe. Und da hat die Leitung ein gewisser Dr. Helmut Wittmann geführt vom Institut für Ökologie in Salzburg und mehrere, ich würde sagen, kritische Wissenschaftler, Naturwissenschaftler waren da mit an Bord.
Und was ist bei rausgekommen?
Das war sehr was Positives herausgekommen. Also im Endeffekt, diese Möglichkeiten, die wir auf unseren Skipisten haben, unterstützt zum einen also oder untermauert durch eine, ja, ich würde jetzt mal sagen, entsprechende Mähstrategie. Wir müssen ja von diesem Produkt, das auf den Pisten wächst und gedeiht, müssen wir nicht leben. Das heißt also, wir können da einen sehr tollen Einklang mit der Natur finden. Wir können den Mähzeitpunkt festlegen, wir können die Mähhöhe der Gräser festlegen. Und so haben wir also eigentlich richtig eine tolle Biodiversität und wir haben also diese extensive Bewirtschaftung, die wir da eben durchführen, mit dem Vorteil, dass die Pflanzenvielfalt genauso wie die Insekten ein sehr, sehr gutes Lebensumfeld vorfinden. Entschieden besser wie auf bewirtschafteten Pisten, zum Beispiel von den Landwirten.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Meyer, und wenn ich im Vorfeld dieser Ausgabe gegoogelt habe, dann werden Skigebiete oft als Klimasünder, als Landschaftszerstörer verunglimpft. Wenn ich Ihnen so zuhöre jetzt, ist eigentlich alles in Ordnung, stelle ich mir die Frage, aber Sie greifen ja doch in die Natur ein, in Lebensräume. Das kann doch nicht nur positiv für die Umwelt sein.
Wir greifen sicherlich in die Natur ein und was vor 50 Jahren und früher passiert ist, war sicherlich nicht in Ordnung. Aber zwischenzeitlich sind wir in unserer Vorreiterrolle und wir haben natürlich viele mit auf den Weg genommen und das trifft auf unsere Kollegen ebenfalls zu, der Meinung und davon überzeugt, es ist ja widersinnig, wenn wir nicht auf die Natur schauen würden und nicht die Natur in gewisser Weise schützen würden. Wir könnten zwar im Winter noch sagen, wir decken das Ganze mit Schnee zu, besser oder schlechter, aber im Sommer, ich habe es eingangs gesagt, der Sommertourismus ist im Aufschwung begriffen, wäre es ja widersinnig, wenn wir hier nicht ein ordentliches Outfit praktisch präsentieren könnten und somit auch die Gäste anlocken und denen ein tolles Bergerlebnis bieten können. Und ich darf Ihnen da noch dazu ein kleines Beispiel geben. Unsere Pisten, die oft zu verschrienen Skipisten, sind bei uns so weit, dass wir Saatgut gewinnen auf unseren Skipisten, dass das Land Salzburg als Saatgut dann weitergibt für diese Standorte auf diesen entsprechenden Höhenlagen.
Bin ich denn bei Ihnen zu 100% klimaneutral unterwegs, wenn ich jetzt meinen Urlaub bei Ihnen verbringe?
Sie sind bei uns nicht 100% klimaneutral unterwegs. Wir haben zwar nicht das Thema, sage ich jetzt einmal, mit den elektrischen Seilbahnen oder elektrisch betriebenen Seilbahnen oder den Beschneiungsanlagen, habe ich ja gesagt, wir haben hier den Ökostrom, aber wir haben auch Pistengeräte im Einsatz, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Hier haben wir in gewisser Weise einen Schwachpunkt, die haben im Regelfall einen Verbrennermotor, wobei wir auch hier also schon seit Jahren oder Jahrzehnten versuchen, Verbesserungen zu machen und wir haben biogasbetriebene Hybridpistengeräte getestet. Die sind leider Gottes nicht sozusagen auf dem Markt, haben sie sich durchgesetzt. Zwischenzeitlich haben wir 3 Elektro-Hybridpistengeräte am Berg im Betrieb. Die sind wahrscheinlich auch noch nicht ganz ausgereift, aber im Endeffekt muss man sagen, wir investieren hier sehr, sehr viel Geld. Allein so ein Pistengerät, sage ich jetzt mal, kostet in etwa 400.000 Euro. Wenn man 3 hat, dann sind das 1,2 Millionen und auch bei der Photovoltaik hat man da sehr, sehr viel in die Hand genommen.
Herr Meyer, aber Sie kennen ja die Kritik von Naturschützern, die mit teilweise drastischen Worten über den Winterurlaub urteilen. Haben die denn alle Unrecht?
Ich glaube, die haben nicht alle Unrecht, weil es gibt natürlich auch überall schwarze Schafe, da braucht man gar nicht darüber reden. Und wie gesagt, also vor 50 Jahren oder auch vor 40 Jahren hat man noch anders gedacht über dieses Thema Nachhaltigkeit. Wir von unserer Seite her können ruhigen Gewissens sagen, wir sind auf dem richtigen Weg und wir können uns jederzeit einen Kritiker stellen, eben auch beispielhaft mit dieser Pistenstudie, die ich angesprochen habe. Da waren eben Personen mit dabei, die wir nicht direkt beauftragt haben, sondern die was eher kritisch den Ganzen gegenüberstehen, diesem Wintersport, diesem Wirtschaftszweig, die waren dann positiv überrascht und es hat sogar eine Aussage gegeben, wobei der Kollege oder der Spezialist da der Meinung war, die Skipisten sind die Arche Noah der Kleinstlebewesen und der Vögel. Eben weil sie dort die Möglichkeit haben zu überleben, wenn man es richtig macht und betreibt.
Herr Meier, nun sind Sie ja nicht die Einzigen, die mit Nachhaltigkeit werben. Gefühlt machen das immer mehr Pisten, die quasi schon auf der Startseite darauf hinweisen. Stelle ich mir die Frage, ist das Marketing oder hat in der Branche, also branchenweiten Umdenken stattgefunden?
Ich glaube, es sind sowohl das eine wie das andere richtig. Logischerweise hat ein Umdenken stattgefunden und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man einen Vorreiter hat, der sagt, also wir wollen das machen, da ziehen Kollegen und Mitstreiter natürlich mit. Und zum anderen natürlich ist es schon in der Zeit ein Marketinginstrument. Aber ich glaube, das kann man auch guten Gewissens machen, weil das Sprichwort tue Gutes und sprich darüber, gegen das ist ja nichts zu sagen.
Aber natürlich, wird mehr Gutes getan oder mehr gutes Marketing gemacht?
Ich würde sagen, das gibt es genauso. Zwei verschiedene Schienen, die hier verfolgt werden. Also von unserer Seite her sind wir leider Gottes so, dass wir marketingmäßig sogar noch etwas hinten nachhinken. Ich bin dabei teilweise unglücklich, weil wir richtig für uns Sachen machen, die selbstverständlich sind, aber die nicht unbedingt jeder Mensch so sieht und jeder Gast so sieht. Und das ist aber für die Zukunft, glaube ich, ganz, ganz was Maßgebliches. Es gibt ja da Studien seitens der Österreich-Werbung und die haben eigentlich festgestellt oder haben im Prinzip eine Umfrage gestartet in den Ländern Österreich, der Schweiz, Tschechien, Polen, Dänemark, Deutschland, England ist mit dabei, die Benelux-Staaten sind mit dabei, dass summa summarum die Gäste sehr, sehr wohl bestrebt sind, auf Skigebiete zu schauen oder in Skigebiete zu fahren, die sich mit diesem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Und 14% sagen, das Thema Nachhaltigkeit bei einer Reiseentscheidung ist ausschlaggebend und 43% sagen, das ist mitentscheidend. Das heißt, dass 57% setzen sich mit dieser Thematik sehr, sehr wohl auseinander. Und wenn man diese Studie weiter etwas sich anschaut, sieht man, dass 10% sagen, sie sind definitiv bereit, dafür auch mehr Geld auszugeben. 34% sind der Meinung, sie geben schon eher mehr dafür Geld aus.
Was ist denn, wenn ich interessiert daran bin, nachhaltig Skiurlaub zu machen, vielleicht am Ende unseres Gesprächs? Herr Meier, wie finde und erkenne ich denn wirklich nachhaltige Skigebiete? Haben Sie da so 2, 3 Tipps?
Naja, im Grunde, sage ich jetzt einmal, sollte man sicherlich einen Blick auf die Homepage der jeweiligen Unternehmen werfen. Und man kann das heute ja sehr, sehr kritisch anschauen, wie der Umweltschutz, wie die Nachhaltigkeit gemacht und betrieben wird. Und ich glaube, da findet man doch dann gute Dinge. Und wenn man eben so Zertifikate hat, finde ich, das ist schon sehr, sehr sinnvoll und auch notwendig, dass man hier also mit einem Prüfsiegel versehen wird und sagt, also okay, bei diesem Unternehmen sieht es sehr, sehr gut aus. Wir haben ja zu anderen natürlich auch die ersten Skihütten in Österreich, die nach dem österreichischen Umweltzeichen versehen worden sind. Und da sieht man auch schon, es ist notwendig und wichtig, auch in diesem Bereich eben auf diese Regionalität zu schauen, auf diesen richtigen Einsatz von Waren, auf die Abfallwirtschaft etc.
Herr Meier, am Ende noch ein ganz kurzer Blick in die Zukunft. Ich meine, der Schnee, der schmilzt unter Ihnen weg, auch unter denen Ihrer Kollegen. Wie sieht der nachhaltige Skiurlaub der Zukunft aus? Gar keinen mehr zu machen?
Nein, das glaube ich wäre der falsche Zugang. Es gibt so viele Wintersportinteressierte und auch wenn man Umfragen sich ansieht, also es ist auch in der Jugend, bei der Jugend ein mit einem sehr hohen Stellenwert versehen, dass sie auf Winterurlaub fahren und dieses Erlebnis Skifahren mitmachen. Und es ist einfach was Besonderes. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft nicht abreißen. Aber es ist notwendig, dass wir uns der Situation stellen, wie sich das Klima verändert, welche Herausforderungen hier notwendig oder gegeben sind. Und dazu ist es zum einen sinnvoll, dass man sieht oder zusieht, wie kann ich selber Energie produzieren, erzeugen. Zum anderen natürlich ist es ein Thema, wie kann oder können wir uns hier weiterentwickeln und schauen, dass wir also für die Zukunft einerseits CO2-neutral sind, aber andererseits auch, dass wir diese eigene Energie erzeugen können.
Also noch ein Weg, den Sie begehen müssen. Hannes Meier, vielen Dank. Der Umweltbeauftragte der Schmitten-Höhebahn hier bei Handelsblatt Green & Energy und allseits genug Schnee unterm Ski, oder wie sagt man bei Ihnen?
Ski heil, ja, und der Sonne entgegen.
So machen wir das.
Besten Dank, Herr Scheppe.
Danke Ihnen. Bevor wir gleich mit dem Alpenforscher Werner Betzing reden, habe ich noch einen Tipp für Sie. Wenn Sie noch mehr zum Klimawandel und seinen Auswirkungen auf die Wirtschaft erfahren wollen, gehen Sie doch einfach auf handelsblatt.com/mehrklima. Dort haben Sie die Möglichkeiten, weitere Analysen und Hintergrundinfos rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit zu lesen. Den Link, den habe ich Ihnen in die Shownotes gepackt. Kommen wir nun zu einem, der das Ganze etwas distanzierter sieht. Und zwar Werner Betzing, der viele Jahre lang an der Universität Erlangen-Nürnberg gelehrt hat. Der emeritierte Kulturgeograf ist eine Koryphäe der Alpenforschung und beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit der Entwicklung der Alpen. Und darüber hat er auch zahlreiche Bestseller geschrieben. Und mit Werner Betzing bin ich jetzt in Bamberg telefonisch verbunden. Schönen guten Tag, Herr Betzing.
Guten Tag, Herr Schöppe.
Herr Betzing, den Klimawandel, das muss ich Ihnen nicht erzählen, den spüren wir allerorts. Sie sind nun der Alpenexperte hier. Wie wirkt der sich denn auf die Alpen aus? Gibt es da eine besondere Entwicklung?
Man muss zweierlei sagen. Erstens ist der Klimawandel in den Alpen stärker als im Flachland. Und zweitens haben wir unterschiedliche Auswirkungen im Sommer und im Winter. Im Winter fällt weniger Schnee. Es fällt dafür mehr Regen und die Gletscher können dadurch nicht mehr wachsen im Winter, sodass die Gletscher schmelzen. Und im Sommer haben wir das große Problem des Auftauen des Permafrostes, wodurch das obere Teil des Gebirges bröckelig wird und wir sehr viele Felsstürze und Bergstürze haben, die die darunterliegenden Täler bedrohen.
Herr Betzing, lassen Sie uns doch gern sozusagen in die Winterperiode schauen. Was bedeutet denn das für die Skigebiete? Denen schmilzt doch quasi das Geschäftsmodell davon in den nächsten 10, 20 Jahren, oder nicht?
Nein, so einfach kann man das nicht sagen. Die tiefen Skigebiete der Alpen haben schon im Prinzip in den letzten 20 Jahren kaum noch eine Chance, Skifahren anzubieten. Das geht nur noch mit künstlicher Beschneiung, das auch immer schlechter, immer schwerer. Aber die Alpen sind ja ein hochaufragendes Gebirge und wir haben eine ganze Reihe von großen Skigebieten in Höhen von über 3000 Metern und da wird man auch noch aller Wahrscheinlichkeit nach auch in 20 oder 30 Jahren noch Ski fahren können. Allerdings wird es immer teurer, dort oben Ski zu fahren, weil die Skipisten immer aufwendiger künstlich präpariert und auch in dieser Höhe beschneit werden müssen.
Wird sich denn die Zahl der Skigebiete, ich sag mal, in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt? Die dürften dann noch runtergegangen sein, wenn man unten eben keinen Ski mehr fahren kann.
Im Prinzip haben wir heute etwa gut 600 Skigebiete im Alpenraum mit mehr als 5 Kilometer Pistenlänge. Vor 20 Jahren dürften es noch etwa 200 mehr gewesen sein. Aber die Haupttriebkraft für diese Konzentration und auch für das Höhergehen der Skigebiete ist nicht der Klimawandel. Die Hauptmotivation, die Haupttriebkraft ist der demografische Wandel, also das Sinken der potenziellen Zahl der Skifahrer. Der französische, schweizerische Journalist Vanat aus Genf hat berechnet, er gibt ja jedes Jahr seinen Report heraus, dass in den letzten 25 Jahren der Skifahrermarkt in Europa nicht mehr gewachsen ist. Er stagniert zwar auf hohem Niveau und es ist absehbar, weil Europas Bevölkerung weniger wird, weil die europäische Bevölkerung deutlich älter wird und weil der Anteil der Migranten steigt, die keinen Bezug zum Skifahren haben, wird in Zukunft die potenzielle Zahl der Skifahrer deutlich zurückgehen. Und das ist das Horrorszenario in einer Marktwirtschaft, ein schrumpfender Markt, das löst viele Ängste aus.
Lassen Sie uns auf die schauen, die noch Skifahren wollen. Dann haben wir gerade über den Klimawandel, über die Herausforderungen eben gesprochen. Gibt es jetzt für die Skiliftbetreiber und die Skigebiete quasi einen Wettbewerb, immer größer zu werden und immer weiter in die Höhe zu gehen? Ist das quasi eine Folge dieser beiden Entwicklungen?
Ja, alle Marktbeobachtungen und die Bergbahnen machen sehr gründliche Marktbeobachtungen, zeigen, dass die Nachfrage, also die Kunden, die Skifahrer, ihre Entscheidung, wo sie zum Skifahren hingehen, abhängig machen von der Länge der Skipisten, die angeboten werden, und von der Schneesicherheit, also von der künstlichen Beschneiung. Und das führt dazu, dass wir seit etwa 20 Jahren einen gnadenlosen Verdrängungswettbewerb im alpinen Skifahrermarkt haben. Die Skigebiete werden immer größer, sie gehen in die Höhe und sie stechen sich gegenseitig gnadenlos aus, sei es bei Dumpingpreisen, sei es beim Wettbewerb um die längsten Skipisten oder sei es bei technischen Innovationen, sei es bei künstlicher Beschneiung. Da haben wir wirklich einen Konkurrenzwettbewerb, der brutal ist und bei dem viele kleine und eine Reihe von mittleren Skigebieten bereits heute auf der Strecke geblieben sind.
Wie lange hat denn der Skitourismus in Europa überhaupt noch eine Zukunft?
Ich würde sagen, er hat eine Zukunft, vielleicht 50 Jahre lang noch, aber er wird ein Hochpreissegment werden. Er ist das ja teilweise heute schon. Er wird noch teurer werden, sehr viel teurer werden, je wärmer es wird. Und dann wird er praktisch ein Luxussegment und dann wird es sehr stark davon abhängen, wie das Image des Skifahrens in Zukunft sein wird, ob die Menschen bereit sind, für dieses Luxussegment Skifahren noch sehr viel Geld zu bezahlen oder ob sie für das gleiche Geld dann lieber in die Südsee oder sonst wohin fahren.
Image ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Lassen Sie uns doch von der Ökonomie zur Ökologie kommen. Und das Image leidet so ein wenig des Skifahrens, weil man eben Sorge hat oder der ein oder andere Skifahrer, dass das gar nicht so nachhaltig ist. Ich habe nun eben mit Herrn Meyer gesprochen von der Schmittenhöhebahn und der hat gesagt, er fährt mit sehr gutem Gewissen Ski. Herr Betzing, ich weiß nicht, ob Sie Ski fahren, aber wenn Sie es tun, hätten Sie ein gutes Gewissen, wenn Sie den Berg da runterrollen und düsen?
Also ich selber fahre kein Ski und ich würde sagen, das Skifahren, so wie es in den Anfangszeiten betrieben wurde, war nachhaltig. Das heißt, zu der Zeit, als die Menschen mit eigener Körperkraft auf den Berg hinaufgestiegen sind und dann auf den vorhandenen Möglichkeiten, die es gab. Die Alpen sind ja eine offene Landschaft, wo man auf vielen Stellen abfahren kann, vom Berg ins Tal, dass sie halt diese Flächen genutzt haben, ohne dass etwas für die Skifahrer hergerichtet wurde. Diese frühere Form des Skifahrens, würde ich sagen, die war nachhaltig. Die verschwindet aber bereits ab der Mitte der 60er Jahre, als überall Skilifte gebaut werden. Und dann in einem zweiten Schritt werden die Skiabfahrten permanent verbreitert. Es werden Skiautobahnen gebaut. Und dann als nächsten Schritt ab Ende der 1980er Jahre wird überall künstlich beschneit, um eine Schneesicherheit garantieren zu können. Und damit werden die Skigebiete eigentlich zu künstlichen Gebieten. Und ich sage immer wieder gerne, Skigebiete sind heute praktisch einem städtischen Freizeitpark ähnlicher als den Alpen selber, sind inzwischen ein Fremdkörper in den Alpen geworden, weil sie total technisierte und total technisch umgemodelte Gebiete geworden sind.
Man braucht eben Schneekanonen, weil eben der natürliche Schnee da nicht mehr fällt auf diesen Höhen, auf denen viele Skigebiete sind. Wir haben das ja auch schon angesprochen. Lassen Sie uns doch den Fokus ein wenig auf die Schneekanonen richten. Die brauchen ja eben viel Wasser, viel Energie. Vielleicht können Sie das ein bisschen beziffern. Wie klimaschädlich ist dieses künstliche Beschneien?
Das ist die Frage, die immer wieder praktisch für Kontroversen sorgt. Und Naturschützer dann sagen gerne so und so viel, was weiß ich, Prozent ist das klimaschädlich. Und die Bergbahnbetreiber, die Skiliftbetreiber verweisen darauf, so schlimm ist es doch gar nicht. Da muss man einfach sagen, Skifahren ist genauso umweltschädlich wie viele andere heutige Freizeitaktivitäten, die man selbstverständlich macht. Kein Vergleich mit einem Urlaub, wenn man in die Südsee fährt. Kein Vergleich mit einem Urlaub, wenn man mit dem Flieger irgendwo macht. Oder selbst städtische Freibäder kosten im Winter, städtische Hallenbäder kosten im Winter sehr viel Strom, sehr viel Energie. Das heißt, da reiht das Skifahren sich ein in eine Reihe von anderen Freizeitaktivitäten, die alle im Prinzip die Umwelt sehr stark belasten.
Nun reden wir ja heute sozusagen über die Umweltbelastung Wintertourismus und ich möchte nochmal auf die Schneekanonen zurückkommen. Sie haben recht, die einen sagen, sie sind nicht so klimaschädlich, die anderen sagen, es ist klimaschädlich. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wie schlimm ist Skifahren als Freizeitbeschäftigung im Vergleich zu anderen Freizeitbeschäftigungen, die Sie ja gerade auch zu Recht angesprochen haben?
Da würde ich sagen, es reiht sich im mittleren Bereich zu anderen Freizeitbeschäftigungen, die genauso auch umweltschädlich sind. Da fällt das Skifahren jetzt nicht raus, dass es besonders extrem umweltbelastend wäre. Aber es ist auch nicht so, dass es überhaupt keine Rolle spielt. Es spielt da in einem mittleren Bereich wie viele andere Freizeitaktivitäten.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Was würden Sie denn sagen, ist die größte Belastung, die im Skitourismus anfällt? Sind es die Schneekanonen? Sind es die Auswirkungen auf die Tiere, die Eingriffe in die Landschaft? Was würden Sie sagen, hat den relevantesten, stärksten Effekt?
Ich habe eine ganz klare Antwort, die viele Menschen erstaunt. Die schlimmsten oder die größten Auswirkungen sind gar nicht die direkten Auswirkungen durch Schneekanonen, durch Pistenrauben, durch Geländeveränderung, sondern die gravierendsten Auswirkungen sind die indirekten Auswirkungen, die dadurch entstehen, dass in einem Wintersportort, wenn er über Jahrzehnte existiert, die Bevölkerung extrem stark ansteigt. Beispiel Davos. Davos hatte um 1880 herum 80 Einwohner. Heute ist es bei 12.000 Einwohnern. Und im Winter in der Hochsaison sind wir bei 50.000 Menschen, die sich in Davos aufhalten. Und das sind natürlich entsprechende Umweltbelastungen durch Bodenversiegelung, durch Luftverschmutzung, durch Wasserverschmutzung, durch Bodenverschmutzung, durch einen extrem hohen Ressourcenverbrauch. Da wird ganz viel saubere Luft verbraucht, da wird ganz viel Energie verbraucht. Und diese indirekten Auswirkungen, die sind für mich gravierender und gewichtiger als die direkten und unmittelbaren Auswirkungen.
Ich hätte noch eine Auswirkung im Angebot. Das habe ich bei meiner Vorbereitung auf diese Sendung gelesen. Da steht nämlich, dass die An- und Abreise am stärksten auf die Klimabilanz durchschlagen würde. Von 70-80% Anteil quasi an dem gesamten Skiurlaub ist da die Rede. Herr Betzing, ist da was dran?
Ja, das ist richtig, und zwar deswegen, weil Skifahren ein Massenphänomen ist, was am Zielort, also im Skigebiet, in großen Massen stattfindet. Und dann, wenn dann Zehntausende von Menschen einen Skilift benutzen, dann ist praktisch die Energie des Skiliftes pro einzelnen Skifahrer sehr, sehr gering. Mhm. Aber diese Menschen, die in das Skigebiet kommen, die fahren in der Regel mit dem PKW und da fahren sie zu zweit oder zu viert maximal. Und dadurch haben sie einen sehr hohen Energieverbrauch bei der An- und Abreise. Der erfolgt nicht mittels Massenverkehrsmittel. Würden die Menschen alle per Bahn anreisen, wäre es was ganz anderes. Aber wir haben den Effekt individueller Anreise und dann am Zielort dieses massenhafte Verhalten. Alle machen das Gleiche, alle verhalten sich im gleichen Raum auf eine ähnliche Weise. Und das kann man wieder einfach nach den Prinzipien des Fließbandes dann relativ effizient organisieren. Und dann entfällt auf den einzelnen Menschen relativ wenig Energie im Skigebiet.
Mhm. Welche Tipps haben Sie denn für einen möglichst nachhaltigen Skiurlaub? Einen habe ich jetzt schon mitgenommen, nicht mit dem Autofahren, vielleicht in Fahrgemeinschaften, eventuell mit Zügen, wenn es geht. Was hätten Sie noch als Ratschlag für unsere Hörer parat?
Ja, ich würde erstmal sagen, dass es sehr wichtig ist, mit der Bahn anzureisen. Es gibt eine ganze Reihe von attraktiven Skigebieten, die haben direkt einen Bahnhof, und manche Gemeinden, manche Regionen haben auch ganz bewusst in den letzten 20 Jahren die Erreichbarkeit mit der Bahn gezielt verbessert. Da sind also viel mehr Möglichkeiten, als man sich das spontan vorstellt. Man muss sich nur darum aktiv kümmern. Und dann ist meine große Empfehlung, die Skigebiete zu bevorzugen, die bei diesem Aufrüstungswettbewerb nicht mitmachen, die also nicht weiter ausbauen, die nicht an dieser ständigen Spirale drehen, der schneller, höher, weiter, mehr, sondern Skigebiete zu wählen, die seit 20, 30, vielleicht auch 40 Jahren ihre Skigebiete nicht mehr ausgebaut, sondern nur modernisiert haben. Und da gibt es ein konkretes Beispiel, was ich mal gerne nenne, das Gasteiner Tal in den Hohen Tauern. Da ist der letzte Skilift neu gebaut worden im Jahr 1982. Und seitdem wird das bestehende Skigebiet nicht vergrößert. Die Anlagen werden immer wieder modernisiert, aber das Gebiet wird nicht vergrößert. Es gibt eine ganze Reihe von Skigebieten, die ganz bewusst aus Verantwortung für ihre Region bei diesem Aufrüstungswettbewerb nicht mitmachen, denn der ist mit einer sehr hohen Verschuldung und mit einem extremen Konkurrenzkampf verbunden. Und es wäre wichtig, dass Skifahrer diese Skigebiete belohnen, die sich da anders verhalten. Da muss man ein bisschen recherchieren, aber an diese Informationen ist trotzdem gut heranzukommen. Und das wäre also meine starke Empfehlung, solche Gebiete zu belohnen, indem man dorthin fährt.
Herr Betzing, nun habe ich auch recherchiert, um zu schauen, wie findet man denn nachhaltige Skigebiete? Und wenn man so das ein oder andere Skigebiet anklickt, eben deren Homepages, kann man den Eindruck gewinnen, sie sind alle nachhaltig. Zumindest wirbt jeder damit groß offensiv. Mit ihrer neutralen Perspektive, ist denn das jetzt alles nur Marketing oder gibt es doch irgendwie einen nachhaltigen Willen zum Wandel?
Ich würde sagen, das ist alles mehr oder weniger Marketing. Jedes Skigebiet akzeptiert den Rahmen, den der Markt und den die Marktwirtschaft setzt. Und das ist ganz klar, Schneesicherheit muss gegeben sein zu 100% und der Komfort muss gegeben sein zu 100%, weil sonst würde im Rahmen der Marktwirtschaft, würden die Nachfrager abwandern, woanders hingehen. Und das heißt, die Skigebiete können gar nicht anders, sind ja im Rahmen der Marktwirtschaft, müssen sie auch praktisch operieren. Sie können gar nicht wirklich gegensteuern, sondern sie müssen sich an dem orientieren, was der Markt verlangt und wo die Marktentwicklung hingibt. Und deswegen sind diese ganzen Aussagen mit der Nachhaltigkeit meines Erachtens besserer Werbemaßnahmen und besserer Marketingmaßnahmen, aber nicht wirklich ernst gemeint, weil der hohe Energiebedarf in den Skigebieten selber, der bleibt ja, die kann man etwas reduzieren. Man kann auch den reduzieren, indem man, wie es heute jetzt öfter gemacht wird, Solaranlagen baut. Da werden die Bergbahnen jetzt und die Skigebiete werden jetzt sogar noch der Treiber einer Entwicklung in den Hochlagen der Alpen, möglichst viele Solaranlagen und möglichst große Windparks noch einzurichten, aufgrund, um die Energie selber herzustellen. Das ist eine Entwicklung, wo ich das Gefühl habe, da kann man nicht unbedingt sagen, das ist nachhaltig. Das ist eine sehr schwierige Bilanz, wenn man so agiert. Aber der Hauptpunkt ist der, dass man halt am Markt bestehen muss und das gibt den Rahmen für die Skigebiete vor.
Herr Betzing, lassen Sie mich da noch einmal nachfassen. Ich meine, wir hatten eben ein Beispiel von einem Skipistenbetreiber, der erzählt hat, wie er auf Ökostrom und Photovoltaik setzt. Andere, die kompensieren ihren CO2-Ausstoß, die planieren ihre Pisten vorsichtiger, nutzen kein Diesel mehr, sondern nachhaltige Stoffe. Ich will jetzt ja hier auch niemanden in Schutz nehmen. Ich hatte nur den Eindruck, es gibt einige Bemühungen. Nun sagen Sie, das ist viel Marketing, aber die Bemühungen, die es gibt, ist es nicht besser als nichts?
Natürlich, aber ist immer die Frage, was ist die Ursache dafür? Sie müssen bedenken, mit diesen Maßnahmen sparen die Bergbahngesellschaften, sparen die Skiliftbetreiber ja auch Unkosten. Das heißt, sie senken ihre Kosten und das ist gar nicht so unwichtig. Ich habe das Gefühl, dass dieses Argument wichtiger ist und noch mehr zählt als dann diese Nachhaltigkeit oder diese Klimaeffekte. Weil die Bergbahnen müssen ja in einem ständigen Konkurrenzkampf sehen, dass sie ihre Kosten minimieren, sind daher von sich aus schon natürlich sehr daran interessiert, möglichst wenig Energie zu verbrauchen oder möglichst viel Energie selber zu produzieren. und praktisch bei den ganzen Planierungen möglichst effektiv da mit dem Schnee umzugehen, da würde ich sagen, das sind eher Kostenreduzierungsstrategien als wirkliche echte Nachhaltigkeitsstrategien.
Und das sagt der Alpenforscher Werner Betzing, der viele Jahre lang an der Uni Erlangen-Nürnberg gelehrt hat. Herr Betzing, vielen Dank für Ihre Einblicke.
Bitteschön.
Und das war's mit Handelsblatt Green & Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green@handelsblatt.com. Mein Dank, der gilt Florian Pape und Lukas Teppler für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Schöppe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.